Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Sehr cool. Also wir sind in unserer Serie über den Galaterbrief. Und ihr habt am Eingang dieses Booklet bekommen. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir als Kirche jedes Jahr ein Buch der Bibel gemeinsam studieren, gemeinsam anschauen. Und dieses Arbeitsheft soll euch helfen, dass ihr persönlich nochmal nachlesen könnt. Es sind einige Fragen drin, dass ihr mit eurer Kleingruppe darüber sprechen könnt, euch austauschen könnt. Und dass wir wirklich mehr von Gott lernen, dass wir mehr aus dem Wort Gottes lernen. Und auch für alle, die Podcast hören, also lieber Rudi beim Joggen gerade, also wir werden auf jeden Fall online auch dieses Booklet haben, dass alle da auch mitarbeiten können. Und ihr könnt gerne die Predigtnotizen mit reinschlagen, wir haben extra aufschreiben, wir haben extra so in dem Booklet eine Seite freigelassen für die Notizen. Steht, glaube ich, das Datum auch dran. Heute haben wir den 30. Juni und da könnt ihr gerne zum zweiten Kapitel vom Galaterbrief eure Notizen dazu schreiben. Aber bevor wir einsteigen, einige Randnotizen zu dem Kontext von diesem Buch. Der Brief an die Gemeinde in Galatien wurde vom Apostel Paulus geschrieben. Das Wort Apostel, das hört sich immer so bombastisch an, aber Apostel bedeutet eigentlich nichts anderes, dass er kein normaler Pastor war, sondern Apostel heißt, dass er in Städte gegangen ist, wo es noch keine Kirchen gab und eine Kirche gestartet hat, über die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündet hat und Menschen eingeladen haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und nachdem Leute zusammengekommen sind, hat er Leiter ausgebildet, hat er Pastoren eingesetzt, um dann, nachdem alles lief, weiterzugehen in die nächste Stadt, wo es noch keine Kirche gab und dort wieder eine neue Gemeinde zu gründen. Und so finden wir im Neuen Testament einige Briefe vom Apostel Paulus an die Kirchen und an die Pastoren der Kirchen, die er gestartet hatte, um die Gemeinden im Kontakt zu bleiben, um die Gemeinden zu ermutigen, zu hören, wie geht's ihnen, wo sind Herausforderungen, wo kann ich euch ermutigen. Und hier in dem Fall von den Galatern war es so, dass er theologische Korrektur bringen musste. Er hatte ein Evangelium verkündet über die Liebe Jesus und wir haben uns letzte Woche darüber angeschaut, dass wir gesagt haben, das Evangelium, was wir haben, ist Jesus plus gar nichts, gleicher Rettung. Und nachdem Paulus weg war, kamen einige und haben gesagt, ja, Jesus, aber hey, wenn du wirklich guter Christ sein möchtest, dann musst du das machen, und was ganz wichtig ist, du musst dich beschneiden lassen und dann kannst du errettet werden. Und das war gerade für die Männer war es so, oh, okay, Jesus ist der Hammer, Beschneidung ist jetzt nicht ganz mein Ding, deswegen ist es nicht sowas für mich. Und so haben wir letzte Woche uns angeschaut, wie es zwei verschiedene Evangelien eigentlich gab und Paulus sie ermutigt hat, wieder zum wahren Evangelium zurückzukommen, nämlich zum Evangelium der Liebe Gottes. Ich versuche das kurz nochmal aufzumalen. Also wir haben Gott den Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. Und was daraus folgt, ist, dass wir eine Identität haben, Und zwar, wir sind Kinder Gottes, wir sind geliebt von Gott und ich liebe meine Kinder, egal wie sie sich benehmen, es ist immer eine Grundliebe da, auch wenn ich manchmal sagen muss, hey, so geht es aber nicht, aber wir sind geliebt und angenommen von Gott und die Herausforderung von vielen ist, dass wir Gott eher so sehen, dass er der strafende Gott im Himmel ist, dass der Richter im Himmel ist und wir versuchen unseren Glauben zu leben nach Gehorsam. Okay, ich muss ein guter Christ sein und hier sind die 10 Gebote und ich muss mich echt anstrengen und wenn ich das schaffe, dann hat er mich lieb, dann liebt mich Gott und dann bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Aber das Bild, was Paulus verkündet, ist, nein, nein, das ist ein falsches Evangelium. Wir leben unseren Glauben nicht davon, dass wir versuchen, uns an all die Gesetze und Gebote zu halten, sondern wir leben unseren Glauben so, dass wir sagen, wir sind geliebt von Gott, angenommen von Gott. Er ist der liebende Vater, hat Jesus Christus für uns sterben. Das heißt, Jesus Christus plus nichts, gleich alles. Wir sind errettet von ihm. Und aus dem heraus, aus der Identität, dass ich weiß, ich bin geliebt, angenommen von Gott, möchte ich gerne das tun, was er auf dem Herzen hat, möchte ich gerne ihm nachfolgen. Ja, ich möchte Gott lieben. Ja, ich möchte in der Bibel lesen, um mehr über ihn zu erfahren, aber nicht, weil es da steht, ich muss das machen oder weil der Pastor gesagt hat, ich muss das machen, sondern, hey, weil ich will. Ich möchte mehr über diese gute Botschaft verkünden. Und Paulus sagt, hey, lass uns zurückkommen zu dem hier, lass uns zurückkommen zu wir sind geliebte Kinder Gottes. Jesus plus nichts gleich alles. Und hier das, lass uns nicht diesen Weg gehen, dem anderen Evangelium folgen. Und wenn du die letzte Predigt verpasst hast, ich möchte dich wirklich ermutigen, dir anzuschauen und anzuhören, weil es wirklich eine Grundlage ist, weil der Untertitel für diese Predigtserie ist Leben in Freiheit. Weil das ist das, worum es eigentlich geht. Wenn ich hier nach dem lebe, wenn es immer um Gesetze und Gebote geht, wird immer ein Druck sein. Es wird nicht wirklich Freiheit sein. Aber wenn ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, oh, es gibt so eine Weite, es gibt so eine Freude. Deswegen hört euch die Predigt von letzter Woche an. Und heute schauen wir in das Kapitel 2. Und das Kapitel 2, ich habe einige Pastoren angeschrieben und habe gesagt, hey, Kapitel 2 und hier sind ein paar Verse und ich habe keine Ahnung, wie ich das weitergeben soll. Und dann kam die Rückmeldung von zwei Stück und sagte, boah, da hast du ja aber echt was rausgesucht, das wird aber ganz schön herausfordernd. Ich so, danke für die Ermutigung. Okay, also, hab ein bisschen Gnade mit mir, ich versuche mein Bestes, um die Worte, die Paulus hier benutzt, um das Leben in Freiheit darzustellen, euch zu vermitteln. Und wir fangen mal ab Vers 1 an. Und zwar ist folgende Situation hier. Paulus, der Apostel Paulus, konfrontiert und korrigiert einen anderen Apostel, und zwar Apostel Petrus. Und wir lesen hier, doch als Petrus ab Vers 11 dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hat er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis von Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich vor den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Also Petrus war in dieser Stadt und hing mit den nicht-jüdischen Nachfolgern von Jesus zusammen, die nicht beschnitten waren, und war Best Buddy und eng mit ihnen zusammen und hey, haben lecker gegessen, und auf einmal kamen die religiösen Menschen und er wusste, okay, wenn die mich hier sehen, dann finden die mich nicht mehr so cool. Vielleicht denken die, ich bin kein wahrer Apostel, weil ich hier irgendwie das Evangelium verwässere und so ein bisschen die Gnade abrutsche. Und er hat gesagt, okay, nee, Die sind ja gar nicht beschnitten, die sind gar nicht so gute Christen. Und Paulus sagt, ey, was ist das denn für ein Spiel? Du ziehst ganz viele Menschen damit, dass wir von dem hier, von, ey, alle sind geliebt und angenommen vor Gott, so wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Macken, ob du beschnitten bist, nicht beschnitten bist, das ist das, wo Paulus sagt. Und Petrus hingegen, als dann andere Leute da waren, schwung zur anderen Richtung wieder und sagte, ja, wo ihr jetzt hier seid, stimmt ja eigentlich, denn das sind ja die Gebote und das muss man tun. Und so haben wir hier diesen Spagat, den sogar Apostel Petrus erlebte. Und so, das, was Petrus erlebte, passiert uns so oft auch, dass wir manchmal von der einen Seite zur anderen Seite schwingen. Von, hey, ich weiß, Gott liebt mich, hinzu, boah, irgendwie ist heute nicht ein guter Tag und vielleicht habe ich nicht genug in der Bibel gelesen und deswegen kann Gott mich gerade nicht segnen und ich bin so ein schlechter Christ und ich muss doch mehr machen. Und wir selber dazu tendieren, immer wieder auf die falsche Seite zu rutschen. Und deswegen ist eigentlich die Frage für heute Morgen, wie können wir verhindern, zu unserer alten Lebensweise zurückzukehren? Wie können wir verhindern, dass wir versuchen, auf Gehorsam zu kommen und nicht unsere Liebesbeziehung zu Gott zu verlieren? Es geht so schnell, dass wir von einer kraftvollen, geliebten Beziehung zu Gott zu einem verurteilenden Lebensstil kommen, von voller Frieden, voller Freude von Gott zu, ich bin gestresst und kraftlos und irgendwie ist alles so schwierig. Darum geht es heute. Und mir ist es passiert, ich hatte einen Termin gehabt für eine neue Location für unsere Kirche und habe dann mich früh genug auf den Weg gemacht. Wir wohnen in Willig und wenn man morgens versucht, aus Willig nach Düsseldorf zu kommen, das kann ziemlich herausfordernd sein, weil ziemlich viele Leute von Willig gern nach Düsseldorf wollen. Und ich habe gedacht, okay, ich bin gut organisiert, gut geplant. Das Erste, was ich gemacht habe als guter Pastor, ich habe erstmal morgens gebetet, weil ja, der Kampf ist die Sache des Herrn. Und jetzt bete ich, dass wir ein gutes Gespräch haben und offene Türen und Gnade von Gott. Und habe echt eine gute Gebetszeit gehabt. Und habe gedacht, boah, voller Glauben und so. Und da habe ich gesagt, ich bin gut organisiert. Ich fahre extra früher los. Habe gesagt, normalerweise dahin brauche ich 20, 25 Minuten. Ist ja morgens. Plan mal eine Dreiviertelstunde ein. So, dreiviertel Stunde eingeplant, ich setze mich ins Auto, fahr los, fahr auf die Autobahn drauf und komm erst gar nicht auf die Autobahn richtig draufgefahren, weil alles voll war. Und in dem Moment war all meine Friede, all mein Glaube, all meine Freude war auf einmal verschwunden. Ich habe gedacht, Gott, warum lässt du das zu? Was für ein Schrott, wollte ich sagen. Wie kann das eigentlich passieren? Ich habe so gebetet, voller Glauben. Und jetzt habe ich mein Navigationssystem angemacht, Handy in die Hand genommen, während ich gefahren bin, obwohl man es nicht tun soll. Habe geguckt, wie lange brauche ich? Und dann sagt mir mein Navi, 1,5 Stunden bis zu dieser Location. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und innerlich, oh, ich bin so abgegangen. Und es sind Wörter in meinem Kopf durchgegangen, die könnte ich gar nicht sagen. Ansonsten müsste ich mich als Pastor absetzen. Auf jeden Fall, das ist in dem Moment passiert. Und da habe ich gedacht, ich bin schlauer als mein Handy. Ich kenne einen besseren Weg. Weil ich kenne mich ja aus. Also bin ich von der Autobahn abgefahren. Ich nehme eine Abkürzung. Und dann, was passiert ist, ich bin runtergefahren. Auf einmal neue Planung der Route, sogar noch länger. Und ich dachte, ey Gott, was ist denn hier los? Und innerlich bin ich so abgegangen und ich bin so gestresst da angekommen. Und so schnell passiert es, dass wir von glaubensvollen, kraftvollen, voller Frieden erfüllte Menschen zu einfach abgestresste, abgenervte Menschen werden, wo wir sagen, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Was soll das Ganze hier? Und wie schaffen wir das, dass wir nicht immer wieder zur falschen Seite abschwenken? Und dafür müssen wir das Evangelium verstehen, und das versucht Paulus hier nochmal zu bringen. Galater 2, Vers 16. Hier schreibt er: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerechter. Das heißt, unsere Philosophie ist, hey, wenn ich nur ein guter Christ bin, wenn ich nur genug gebetet habe, dann wird Gott mich segnen. Dann werde ich einfach so durch den Stau hindurchfahren. Mein Auto wird sich abheben und ich werde über den Stau hinweg, über alle Umstände werde ich fliegen und da ankommen. So sind wir. Aber hier heißt es, hey, es geht um Glaube. Nicht, weil du so gut bist, muss Gott dich segnen. Gott, ich habe doch gebetet. Warum segnest du mich nicht? Ich habe mich doch angestrengt. Nein, es ist nicht aufgrund meiner Leistung, weil ich so toll bin. Sondern es geht um die Liebe Gottes. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes gegenüber gestorben. Und von jetzt an lebe ich für Gott. Das heißt, hier, dafür bin ich gestorben. Das soll tot sein in meinem Leben. Ich möchte nicht dahin abschwingen, sondern ich möchte leben aus Glauben, einer Beziehung zu Gott. Und darum geht es eigentlich. Und darüber möchte ich heute sprechen, über die Spannung. Und ich weiß, dass viele diese Spannung kennen. Manchmal lesen wir die Bibel und beten voller Freude und voller Kraft. Und manchmal ist es irgendwie religiöse Pflichterfüllung. Und Paulus hatte eine Disziplin in seinem Leben gelernt, die ihm geholfen hat, auf der richtigen Seite zu bleiben und nicht abzurutschen. Und er schreibt im nächsten Vers über sein Geheimnis, wie man nicht religiös und gesetzlich wird, sondern ein Mann und eine Frau voller Glauben, voller Frieden und Freude wird und nach dem echten Evangelium lebt. Und diese Disziplin ist nicht sehr beliebt und es ist nicht heute Morgen eine Predigt, die man predigt, damit viele neue Leute in die Kirche kommen, aber es ist eine sehr gute Predigt, wenn man möchte, dass die Leute, die bereits in der Kirche sind, im Glauben wachsen und nach vorne gehen. Und ich möchte darüber sprechen, weil es uns eine neue Tiefe, glaube ich, im Glauben geben wird. Und nicht Tiefe im Sinne von, jetzt wird es irgendwie komplett verwirrend. Einige denken, geistliche Tiefe bedeutet, wenn man nichts mehr checkt und alles verwirrt ist. Aber geistlich tief bedeutet eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich Tiefe. Hey, wie kann ich mich selber lieben und wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie kriege ich das hin? Geistliche Tiefe bedeutet, wenn du eine biblische Wahrheit findest, die schwer umzusetzen ist, wo du denkst, boah, echt der Hammer, boah, da habe ich echt dran zu knacken. Das ist Tiefe. Und unsere Vision als Kirche für dieses Jahr war Tiefe und Weite. Und Tiefe im Glauben, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen, dass wir tief verwurzelt sind im Glauben. Und daher möchte ich euch mitnehmen an diesen Ort, der herausfordernd ist, aber Jesus spricht über dieses Prinzip und Paulus spricht über dieses Prinzip, über das ich gleich sprechen werde. Und dieses Prinzip hat das Potenzial, unser Leben und unseren Glauben komplett auf den Kopf zu stellen, uns eine Freiheit zu schenken, nach der wir uns sehen. Nach der Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, ist diese Entscheidung, wozu Paulus es auffordert, die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Glauben. Und hier ist sie. Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weiß, Christus ist für mich gestorben. Das ist das, was wir oft predigen. Ah, Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber hier heißt es, ich muss erkennen, dass ich mit ihm gestorben bin. Und das ist für einige voll verwirrend. Was heißt es eigentlich? Um wirklich Jesus Christus, mit Christus zu leben, bedeutet es, dass ich regelmäßig einige Dinge an das Kreuz bringen muss. Ich empfange also nicht einfach nur das, was Christus für mich getan hat, sondern ich lebe nicht länger mein Leben, sondern bringe Dinge ans Kreuz, die mich immer wieder zurückhalten. Mein alter Mensch, der jähzornige Stefan, der ungeduldige Stefan im Stau, der verurteilende Stefan, ist tot am Kreuz. Ich lasse nicht länger zu, dass meine Gefühle oder mein Körper meine Richtung in meinem Leben angibt, sondern mein Glauben. Und das nennt die Bibel das gekreuzigte Leben zu leben. Und wie ihr schon merkt, jetzt kommt nicht so, wow, ey, preach it, amen, voll die gute Botschaft, sondern echt so, boah, gekreuzigt und Kreuz, ey, wir haben Sommer, mach mal irgendwas locker flockiges. Aber das ist, Entschuldigung, Kapitel 2 im Galaterbrief, da konnte ich nicht drüber hinweg. Und wir reden heute darüber, einige Dinge sterben zu lassen, weil es ein Prinzip ist, das wir immer wieder in der Bibel finden. Wenn du Konstanz in deinem Glauben erfahren möchtest, wenn du ein Leben in Freiheit führen möchtest, was eigentlich der Hauptgedanke des Galaterbriefes ist, innere Freiheit, ein Leben zu leben, nicht nach dem, was andere sagen, sondern was Gott für dich geplant hat, musst du lernen, immer wieder einige Dinge ans Kreuz zu bringen. Und dass es nicht nur etwas ist, was der Paulus erzählt, sondern auch Jesus selber. Schaut mal, Matthäus Evangelium Kapitel 16. Matthäus Evangelium Kapitel 16, ab Vers 21. Und Jesus war der Hammer. Jedes Mal, wenn es irgendwie so einen Peak gab und alle so, hey, voll der Hype und Jesus, du bist so cool und Menschen werden geheilt, hat Jesus immer wieder so Sachen reingeschoben, die Leute echt herausgefordert hat. Wo Leute gesagt haben, hey, wie kann man sowas sagen? Hey, das ist irgendwie, nee, ich wollte eher locker flockig und so. Und auf einmal wird's irgendwie, geht's ans Eingemachte. Und hier ist folgende Situation. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass sie nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsste. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Und stell dir einfach vor, die Jünger dachten, Jesus würde kommen, die Römer platt machen, sich in Jerusalem auf den Thron setzen und er wird der neue Chef sein. Und dann kommt er, dem sie nachgefolgt sind. Sie haben ihre Arbeit stehen und liegen lassen, um diesen Jesus nachzufolgen, wo sie gedacht haben, er wird der neue Herrscher hier in Israel. Und dann sagt dieser Herrscher, hey, ich werde sterben. Und das war so, nein, nein, das war nicht der Plan. Wir haben nicht all das zurückgelassen, um jetzt dir nachzufolgen, damit du jetzt hier stirbst. Und was ist denn mit uns? Und genau das Gleiche passiert in unserem Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir beten und auf einmal nicht das passiert, was wir gedacht haben, was passiert. Ey, ich habe doch in der Bibel gelesen. Ich habe doch für einen Ehemann gebetet. Ich habe doch für eine neue Arbeitsstelle gebetet. Und jetzt kommt es nicht. Aber ich habe es mir doch verdient. Das war doch der Plan. Genau darum geht es hier. Und ich finde es der Hammer, dass Petrus wieder in der Situation, er schwingt von Identität, von dem gottliebenden Jesus nachfolgen zu dem, nein, 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 hey, hier ist der Plan, Jesus, pass mal auf. Und ich finde es krass, er nimmt Jesus zur Seite, der Jesus, der ein Pausenbrot benutzt hat und vervielfältigt hat, dass 5000 Männer davon essen konnten. Er nimmt diesen Jesus zur Seite und sagt, nee, Jesus, ich erkläre dir jetzt mal, was der Plan ist, ja. Also der Plan ist mit dem Kreuz, gute Idee, aber ich habe einen besseren Plan. Wir haben mit den Jüngern zusammengesetzt, wir haben eine Agenda geschrieben, wir haben hier so ein Runsheet, wie es jetzt mit deinem Leben weitergehen sollte. Als nächstes musst du in die Stadt gehen, waren ganz viele Leute. Und wo ich denke, ey, wie dreist ist der denn, Jesus zur Seite zu nehmen und Jesus seinen Plan zu erklären? Jesus hätte einfach einen Blitz vom Himmel kommen können und dann wäre er platt gewesen. Aber nein, Petrus ist der Hammer, ich kann mich da immer wieder erkennen. Und dann sagt Jesus Folgendes, aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Ja, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Das heißt, du denkst zu sehr an dich, du denkst zu sehr hier an dem. Hey, wenn es hier ist der Plan, hier ist der Gehorsam und dann wird es funktionieren. Nein, nein, nein. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus stellt hier das Konzept vor, dass diejenigen, die ihr Leben in der Fülle leben wollen, sind nicht diejenigen, die ihr Leben aus Emotionen, aus ihren eigenen Wünschen und aus den Gefallen leben, sondern diejenigen, die ein Prinzip in ihrem Leben haben, das auch in unserer Kirche sein sollte, ein Leben zu führen, das täglich das Kreuz auf sich nimmt. Mit anderen Worten, um unser Leben in ganzer Fülle zu haben, um tief im Glauben zu haben, die Gott für uns geplant hat, muss immer wieder etwas von uns ans Kreuz gebracht werden. Und das hört sich sehr hart an. Als er diese Worte gebracht hat, hat Jesus gemerkt, oh, das war aber ganz schön eine harte Nummer. Deswegen schiebe ich nochmal Vers 25 dahinter, damit sie wieder ein bisschen aufgebaut sind. Und er sagte, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. So, okay, gut, da ist immer, Leben ist im Spiel, okay? Auch wenn Kreuz sich nach Tod anhört, ja, aber wenn jemand stirbt, wird etwas Neues da sein. Gute Dinge werden zum Leben hervorkommen. Auf der anderen Seite des Kreuzes steht das Leben. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wenn wir lernen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, einige Dinge ans Kreuz zu bringen, ein Leben, das regelmäßig Dinge ans Kreuz bringt, wie Ungeduld, Jähzorn, Unvergebenheit, Enttäuschung, und wir im Baum des Lebens sind, dann kann nichts uns hier rausbringen. Wir werden nicht wieder zur anderen Seite kommen, sondern wir sind hier tot, dem Gesetz zu folgen, sondern leben für Jesus und mit ihm. Und bei uns ist es so, dass wir gerne wollen, dass wir hören, dass die anderen sich ändern müssen. Hey, mein Chef, der ist echt anstrengend. Ich muss mich nicht ändern. Mein Chef ist das Problem. Oder meine Arbeitskollegen sind ein Problem. Oder, hey, nee, meine Frau ist eigentlich das Problem. Ich mache immer alles richtig, aber hey, wenn ihr die kennen würdet, boah, es ist echt immer anstrengend. Und wir hoffen, dass andere Leute sich verändern oder dass die Situation sich verändert, aber Gott möchte, dass wir uns verändern. Vielleicht hast du einen harten Job, vielleicht bist du in einer schwierigen Ehe oder finanziell in einer schwierigen Situation. Und ich möchte euch sagen, ich bete genauso wie ihr, dass sich die Situation verändern. Aber wenn du wahres Leben finden möchtest, wirst du feststellen, dass du es nie finden wirst, indem sich irgendwas anderes verändert. Weil du bist immer auch die gleiche Person. Das heißt, du wirst von der einen Ehe in die nächste Beziehung gehen, aber das Problem ist, du nimmst dich genauso mit und es hat sich nichts verändert. Das heißt, ich kann auf der A52 unterwegs sein und es ist kein Auto da und da ist niemand da, aber trotzdem kann ich der gestresste, jähzornige Stefan sein, weil ich habe mich nicht verändert. Und darum geht es eigentlich, dass wir lernen, dass wir uns verändern. Situationen mögen sich vielleicht manchmal nicht verändern, aber ich kann mich verändern. Und schaut euch an, was Paulus sagt, indem er in die Römer schreibt, Römer 6, Vers 6 und 7. Das gilt also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Und darum geht es. Hey, einige Dinge, ich möchte die abgeben. Ich möchte mein altes Leben beiseite schieben. Ich möchte ein neues Leben leben. Und die spannende Frage ist, wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir das, dass wir nicht wie Petrus nach dem Gruppenzwang wieder irgendwie die Seite ändern? Und ich möchte heute mit euch anschauen, wie leben wir dieses gekreuzigte Leben? Wie können wir Dinge ans Kreuz bringen? Und ich möchte nur auf drei Verse im Galaterbrief schauen, weil dieses Prinzip von das gekreuzigte Leben leben kommt an drei Stellen im Galaterbrief vor. Und drei Dinge, drei verschiedene Dinge, die genannt werden, die wir ans Kreuz bringen sollen. Und die erste Stelle, die haben wir gerade gelesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wir müssen unser Ego, unsere alte Natur, unseren alten Mensch müssen wir ans Kreuz bringen. Wir müssen an einen Punkt in unserem Leben kommen, wo wir sagen, nicht nur möchte ich dir mein Leben anvertrauen, wie bei der Errettung. Nein, Jesus nimmt das ganze Lenkrad in die Hand. Ich steuere mein Leben immer wieder ins Chaos und ich brauche, dass du das Lenkrad in die Hand nimmst, weil du es immer besser hinkriegst. Aber es reicht nicht aus, einfach nur diese Entscheidung zu treffen, sondern es sollte eine tägliche Entscheidung sein. Paulus schreibt sogar im 1. Korintherbrief 15, 31, er sagt, täglich sterbe ich. Was bedeutet das? Paulus wusste, dass wir die Tendenz haben, immer wieder vom Glauben abzurutschen in unser altes Leben hinein. Wir sind in der Kirche voller Liebe, voller Glauben. Hey, das wird eine gute Woche, ich liebe meine Kinder. Und spätestens, wenn du im Auto sitzt, boah, meine, könnt ihr jetzt mal ruhig sein? Ja, wir werden gleich essen. Und du wirst automatisch, schwingst du direkt wieder rüber. Das, was sein Geheimnis war von Paulus war, dass er täglich zu Gott gekommen ist. Und täglich sein Gebet war, Herr, heute komme ich zu dir und ich sage ja zu dir, deinen Plänen für diesen Tag und ich empfange neu, dass meine Sünde vergeben ist und ich bete, dass du mein ganzes Leben erfüllst und ich alles von dir empfange, was du für mich hast und ich gebe dir meine Einstellung, bevor sie außer Kontrolle gerät, heile meine Gefühle, schenk mir eine neue Perspektive, ich will die Dinge sehen, die du siehst, ich will die Dinge spüren, die du spürst, ich möchte deine Wege gehen. Und ich bete, dass du mir hilfst, dass gute Frucht aus meinem Leben entsteht. Ich möchte sehen, wie Galater 5 sagt, Friede und Freude und Gerechtigkeit so aus meinem Leben hervorkommen. Und ich bete, dass alles, was aus meinem Mund kommt, dass es nicht zerstört, sondern dass es aufbaut, dass es ermutigt, Menschen inspiriert. Und meine Ohren werden einige Dinge hören, die nicht gut sind. Deswegen bete ich, dass du auf meine Ohren aufpasst, dass ich die guten Dinge höre. Und meine Hände, lass sie zum Segen werden für Leute. Und ich bete, dass meine Gedanken erfüllt sind von dir und dass ich mich immer wieder entscheide, nicht auf die negativen Dinge zu schauen, sondern auf das, was Philippa 4 sagt. Alles, was gut ist, alles, was rein ist, auf das möchte ich schauen. Lass meine Füße geführt sein von dir, Jesus. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dieses Gebet, bei mir hält es nur 24 Stunden. Und dann muss ich das wieder beten und wieder drauf schauen und sagen, okay, ich schaue nicht auf das Negative, ich schaue auf das, was Gott, du Gutes in meinem Leben tust. Ja, es ist heiß gerade, aber danke, dass wir Sonnenschein haben. Danke, dass wir Sommer haben. Lass uns schauen, dass wir auf die richtigen Dinge schauen. Warum ist es so? Warum ist es so, dass wir das täglich machen sollen? Weil wir uns immer wieder für die richtige Seite entscheiden müssen. Deswegen sagt Paulus, ich sterbe täglich. Und das ist das, ich habe gedacht, ich kann entweder hier so ein Kreuz aufbauen oder ich bringe einen Schredder mit. Und das, was wir tun sollen, ist Folgendes. Unser Ego, unser alter Mensch, der jähzornige Stefan, ich hoffe, das funktioniert jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ist Folgendes, dass wir sagen, ich bringe es zum Kreuz und sage, hey, ciao. Ciao und auf Wiedersehen. Weil jetzt kann ich es versuchen, wieder rauszuholen, aber ich bin echt lang damit beschäftigt, das wieder zusammenzubekommen. Wo ist eigentlich mein Ego in dem Ganzen hier? Und ich finde es irgendwie nicht mehr. Und das ist das Beste, was passieren kann. Wenn wir die Dinge zu Gott bringen, hey, dann wird es schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen hier. Und das ist gut. Das ist gut. Weil wenn es einfach nur irgendwie beiseite gelegt ist, dann kann ich es ganz schnell wieder nehmen. Aber wenn ich es zum Kreuz bringe, wenn ich es zum Tod ans Kreuz bringe, deswegen der Schredder, hey, es ist schwierig, das wieder beisammen zu bekommen und täglich diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen sagt Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 30, er muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Das heißt, Christus soll immer wichtiger in meinem Leben werden und ich möchte immer mehr in den Hintergrund treten. Und ich bete, ich liebe es, in Kontrolle zu sein und alles selbst zu organisieren. Aber heute entscheide ich mich, Gott, ich gebe dir die Kontrolle. Und wenn ich hier im Stau stehe und für 3 Stunden, hey Gott, dann hast du scheinbar einen besseren Plan als die Location nicht für uns. Und ich vertraue dir, dass du mich führst und leitest, dass du einen Weg bahnen kannst, weil meine Schritte von dir geordnet sind. Und ich lasse los. Ein Mann auf den Knien kann nicht fallen. Ein Mann auf den Knien kann nicht fallen. Das heißt, das, was ich mache, wie lebe ich dieses gekreuzigte Leben? Was ist dein Action Step? Dein Action Step ist Demut. Action Step ist Demut zu sagen, Gott, ich vertraue dir, du kriegst es besser hin. Denzel Washington hat mal bei einer Rede gesagt, dass er die Studenten ermutigt hat, ihre Hausschuhe ganz weit unter das Bett zu schieben. Dass wenn sie am Morgen aufstehen, sie sich am Bett nie hinknien müssen, um die Hausschuhe rauszuholen. Und er hat gesagt, wenn ihr bereits auf den Knien seid, hey, dann betet Gott, lass deine Gnade auf meinem Leben sein. Hilf mir, das Leben zu leben, was du für mich geplant hast. Hey, lasst uns Christen sein, die auf den Knien manchmal gehen, um vor Gott zu treten. Und Demut ist nichts Komisches. Demut ist nicht so, oh, ich bin so ein armer Mensch, ich bin so ein schlechter Mensch. Nein, Demut bedeutet, Gott, danke, dass ich dein geliebtes Kind bin. Danke, dass du gut zu mir bist. Demut bedeutet nicht, schlechter von mir zu denken, sondern weniger an mich zu denken. Weil ich weiß, Gott, du hast einen guten Plan, weil ich dein Kind bin. Und du sagst in deinem Wort, du bist mein guter Hirte und du führst und leitet mich. Das heißt, wo immer ich hingehen werde, ich weiß, dass du an meiner Seite bist. Das ist Demut. Also ich kreuzige mein Ego. Und was sollen wir täglich tun, in Demut zu leben? Und der zweite Punkt ist, worüber Paulus im Galaterbrief schreibt, ist, ich kreuzige mein Fleisch. Das hört sich jetzt ziemlich martial an, aber ich nehme das Wort Fleisch, weil die Bibel das Wort Fleisch benutzt. Und wenn es über Fleisch geht, bedeutet es nicht unser körperliches Fleisch, sondern bedeutet unsere Leidenschaften und Begierden. Galater 5, 24 sagt so wie folgt, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch, das heißt ihr selbstsüchtiges Wesen, gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Was bedeutet das? Alle von uns haben Leidenschaften, Wünsche und unglücklicherweise denken wir, dass wir diesen Dingen ungefiltert glauben sollen. Das heißt, dass wir Geld ausgeben, was wir eigentlich gar nicht haben, weil wir denken, ja, wir brauchen das ja. Das fühlt sich gut und das fühlt sich richtig an. Und da einfach zu dem Punkt zu kommen, ich lebe nicht nach einer Erfahrenstheologie, ich vertraue einfach, folg einfach deinem Herzen. Nein, 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 mein Herz kann manchmal ganz schön verwirrt sein, meine Gefühle können ganz schön verwirrt sein. Oft ist es so, dass wir sagen, ja, ich bin nicht jähzornig, ich bin einfach, ich habe südländisches Blut in mir. Ich habe einfach ein bisschen mehr Temperament. Nein, das ist manchmal dein Fleisch und nicht einfach ein Temperament. Oder meine Familie ist so und außerdem, ich habe rote Haare, es liegt einfach meiner Natur, feurige Diskussionen auszukämpfen. Oder mein Vater hat geraucht, mein Großvater hat geraucht, so sind wir einfach, wir alle rauchen. Ich denke nicht, dass wir es einfach so leben sollten, es ist einfach so. Hey, es ist einfach meine Natur, so bin ich einfach. Nein, manchmal ist es so, dass wir sagen müssen als Nachfolger von Jesus,
Wir folgen dem Wort Gottes und den Werten Gottes. Wir brauchen einen Ort in unserem Leben, wo wir sagen, ich weiß, was ich fühle, ich weiß, was gerade bei mir passiert, aber ich folge nicht meinen Gefühlen, sondern ich bringe meine Gefühle, ich bringe meine Leidenschaften, ich bringe es einfach ans Kreuz. Und mein Gebet ist, ja Gott, ich würde am liebsten weglaufen aus der Situation, aber ich werde diese Beziehungskrise, ich werde es kitten, ich werde es wiederherstellen, ich werde darum kämpfen. Soweit es an mir liegt, halte ich Frieden mit jedermann. Ich habe einige Gefühle in mir, die mich runterziehen und ich bringe sie heute an ein Kreuz. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, nicht nach euren Gefühlen, sondern nach euren Entscheidungen zu leben. Lasst uns nach Prinzipien und nicht nach Druck leben. Oder es fühlt sich nicht gut an, wir gehen irgendwo anders hin. Nein, was sind deine Werte, was sind deine Prinzipien, die du hast? Und vielleicht denkst du gerade, das ist aber gar nicht so leicht, nicht nach seinen Gefühlen zu leben. Absolut. Aber das Gute ist, da ist Freiheit auf der anderen Seite von Überzeugungen und Werten. Wenn du dein Leben gewinnen willst, musst du es verlieren. Josua 24, 15 sagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich und meine Familie, wir werden jedenfalls dem Herrn dienen. Warte nicht auf das Gefühl, sondern treffe eine Entscheidung. Ja, ich werde dir dienen, auch wenn es schwierig ist. Ich werde zu den Überzeugungen stehen, auch wenn alle anderen es machen. Nein, ich werde es nicht machen. Ich habe meinen Kindern gesagt, wir haben immer Diskussionen bei den Hausaufgaben. Die regen sich auf über ihre Lehrer. Das können sie nicht von mir haben. Ich weiß nicht, woher sie es haben. Aber sie beschweren sich, wir können nur so viele Hausaufgaben aufhaben und das ist viel zu viel. Und sie sind so beschäftigt, sich zu beschweren, wo ich gesagt habe, hey, entscheide dich, nicht auf deine Gefühle zu achten. Entscheide dich, je mehr Energie du dich mit Aufregen verbringst, umso weniger Energie hast du für die Hausaufgaben. Deswegen entscheide dich, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst und deine Energie für die Hausaufgaben aufwendest. Oder wenn es um Lobpreis geht, ja heute Morgen, ist einfach zu heiß und ich bin irgendwie nicht gut drauf und jetzt dieses Lied zu singen, ist ein bisschen zu pumpy und so, kann ich mal ruhigere Lieder spielen, jetzt haben sie hier, nein, ich entscheide mich, Gott, du bist gut und egal wie ich mich fühle, ich werde dich preisen, weil du bist würdig, gepriesen zu werden, egal wie ich mich fühle. Und darum geht es, hey, ich bringe meine Leidenschaften, meine Begierden, mein Fleisch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ich werde nicht wieder danach leben und sagen, ja, aber jetzt fühle ich mich irgendwie, das verstehe ich sowieso gar nicht, was ich jetzt gerade fühle, fühlt sich irgendwie komisch an. Also lass ich es einfach drehen und sag, gut, ich schaue auf das. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde mich freuen und fröhlich sein. Egal, wie ich mich fühle, egal, ob ich meine Tage habe oder nicht meine Tage habe, dies ist der Tag des Herrn. Und alle Frauen sagen, also, was ist... Ich habe mich gerade gewundert, ein Mann hat darüber gerade Amen gesagt, aber egal. Also, was ist der Action Step, wenn wir sagen, wir werden unser Fleisch ans Kreuz bringen? Der Action Step ist, triff gute Entscheidungen. Also, wenn ich das gekreuzigte Leben leben möchte, wie fange ich an? Ich fange demütig auf den Knien an. Das nächste ist, ich fange an, gute Entscheidungen zu treffen und nicht auf meine Gefühle zu achten. Und mein letzter Punkt ist, und das ist das dritte Mal, wo das Wort gekreuzigt drin vorkommt im Galaterbrief. Ich kreuzige die Welt. Ich kreuzige die Welt. Galater 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Das heißt, alles, was in der Welt Status ist, hey, ich kenne den, hey, ich habe damit zu tun, hey, hast du gesehen, was ich gemacht habe, hey, ich habe hier wieder eine Gehaltserhöhung bekommen, ich arbeite in der Firma, hey, all das sollen wir zum Kreuz bringen. Mein Status, meine Identität kommt nicht davon, was ich habe, wie viel auf meinem Bankkonto ist, wie all das ist, sondern meine Identität kommt von Jesus Christus. Und das bedeutet es, die Welt zu kreuzigen. Das heißt, das Geheimnis zu einem Leben in Freiheit, was mir Christus schenkt, heißt, ich habe einen neuen Filter für mein Leben. Solche Dinge werde ich nicht sagen, solche Dinge werde ich nicht tun, solche Dinge werde ich nicht trinken, an solche Orte werde ich nicht gehen. Treffe eine gute Entscheidung. Deswegen sagt Paulus, ich kreuzige die Welt und lasse sie nicht mehr in mein Herz hinein. Und ich glaube, was wichtig ist, zu verstehen, dass mein Ziel ist nicht, eine Liste von Geh- und Verbote vorzulesen. Mein Ziel ist nicht, eine Kirche zu sein mit den 5000 Regeln, sondern jeder von euch hat den Heiligen Geist und jeder von euch hat eine Bibel. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach Entscheidungen treffen. Es geht nicht darum, andere zu beurteilen, sondern uns selber zu beurteilen, unser Bestes zu geben, um in dieser Seite zu bleiben. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, dann komme ich zum Ende. Und die Frage heute Morgen ist, wovon solltest du dich trennen? Was solltest du ans Kreuz bringen? Und ich bin überzeugt, dass wenn wir einige Dinge ans Kreuz bringen, auch die Interessen, Wertmaßstäbe dieser Welt, wenn wir sagen, hey, meine Identität kommt nicht daher, meine Identität kommt von Jesus Christus, dass ich geliebt und angenommen bin von ihm. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird diese Seite auflösen und wir werden wirklich in der Nachfolge von Jesus Christus leben. Und wenn alles in dir, wie im Garten Eden, von der verbotenen Frucht probieren möchte, dann hör nicht drauf, sondern hör auf Gott und triff eine gute Entscheidung und trenne dich von Dingen, die dich auf dem falschen Weg bringen. Also was ist der Action Step, wenn es um die Welt geht? Ist, trenne dich von einigen Dingen. Trenne dich von einigen Dingen. Und ich möchte heute Morgen euch ermutigen. Ich möchte nicht irgendwie euch stressen und sagen, okay, jetzt versuchen wir noch bessere Christen zu werden, weil dann sind wir wieder genau an der Seite angekommen. Um das zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar waren wir mit einem Team im März im Tschad, in der Mitte von Afrika, wo nicht viel ist und es noch heißer ist als hier gerade. Und wir waren da und wir sind durch die Nacht gefahren und wir haben ganz viele kleine Brände, Buschbrände gesehen, um so Dörfer herum. Und ich habe den Missionsleiter gefragt, ja, warum brennt da denn irgendwie alles und warum macht da keiner was? Und interessant war, dass der Missionsleiter mir sagte, dass das kontrollierte Brände sind, um die Dörfer vor den richtigen Buschbränden zu schützen. Denn er sagte, das Feuer kann nicht dahin kommen, wo es schon einmal war. Als ich das gehört habe, hat es bei mir Klick gemacht. Da hat es bei mir Klick gemacht. Warum ist das Kreuz so wichtig? Das Kreuz ist deswegen wichtig, weil alle Verurteilung, alle Schuld, alle Strafe, alle Verdammnis, alle Angst ist beim Tod am Kreuz gekommen. Und wenn es einmal am Kreuz war, es kann mich nicht mehr treffen. Da, wo es einmal gebrannt hat, kann kein Feuer noch ein zweites Mal brennen. Das heißt, das, was ich mache, ist automatisch mit dem, dass ich ein gekreuzigtes Leben lebe, dass ich sage, okay, Gott, ich möchte mich nach dir ausrichten. Ich möchte dir nachfolgen. Das, was ich mache, all das wird mich nicht mehr touchen. Wenn der Teufel kommt und sagt, hey, du bist aber kein guter Christ, das hättest du aber besser machen müssen. Oh, solche Dinge sagt aber kein Christ. Das macht aber kein Christ, dass du sagen kannst. Ganz ehrlich, das toucht mich gar nicht. Diese Angst kommt nicht in mein Leben rein, sondern ich weiß, dass ich gekreuzigt bin mit Jesus Christus und ich habe wirkliche Freiheit. Ich kann mit ihm leben, für ihn leben, ihm nachfolgen. Und darum geht es mir heute Morgen, dass wir das begreifen. Dass wir ein gekreuzigtes Leben leben, das bedeutet, ich bin frei, die Person zu sein, zu der mich Gott berufen hat. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Lass uns kurz Zeit nehmen für ein persönliches Gebet. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, es sind Dinge, wo du einfach Gott die Kontrolle geben musst, wo du einfach demütig deine Knie beugen musst und sagen musst, Gott, ich vertraue dir. In der ganzen Situation, irgendwie, ich habe so oft probiert, Gott, ich vertraue dir. Vielleicht ist auch der Punkt, dass einige Dinge in deinem Leben sind, wo du gute Entscheidungen heute Morgen treffen musst, wo du immer wieder Kompromisse eingegangen bist, wo du gute Entscheidungen heute Morgen treffen musst und sagen musst, okay, ich gebe das ab. Und wo sind Dinge, die du einfach von dir trennen musst, wo du Identität und Wert bekommen hast von Status, von Finanzen, von keine Ahnung was. Und sagst, ich möchte mich nicht mehr länger abhängig machen von diesen Dingen, sondern ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Wie viel schöner würde dein Leben sein, wenn du deinen Tag auf den Knien starten würdest? Wenn du nicht dich von deinen Gefühlen leiten lässt, sondern von Gottes Wort. Wenn du dich von einigen Dingen trennen würdest, dich immer wieder runterziehen, auf den falschen Weg bringen. Und Gott, ich bete heute Morgen, dass du uns allen eine riesen Portion Weisheit schenkst. Und Gott, ich bete, dass du uns eine riesen Portion deiner Gnade schenkst, Herr Jesus. Gott, wir wollen dieses Leben der Nachfolge nicht aus Gehorsam, Verpflichtung uns noch besser anstrengen, Gott, sondern wir wollen es als geliebte Kinder Gottes leben. Wir wissen, dass du stolz auf uns bist, dass du unser liebender Vater bist, dass egal, was wir machen, wir nicht tiefer fallen können als in die Arme Gottes. Und ich danke dir, Gott, dass wir heute Morgen neu bekennen dürfen, Gott, dass du unser Leben führen und leiten darfst, dass wir dir neu die Kontrolle geben und wir das gekreuzigte Leben leben wollen, damit wir wahres Leben finden. Wenn du heute Morgen hier bist, bei all dem, was ich erzählt habe von Jesus und all dem Ganzen, vielleicht hast du dich selber dabei ertappt, dass dein Leben bisher davon geprägt war, ein Leben zu folgen, oder gedacht hast, der christliche Glaube ist, hey, ich muss mich einfach gut benehmen. Hier sind die 10 Gebote, aber wo du festgestellt hast, ich krieg das gar nicht selber hin. Das ganze christliche Leben, hey, ist für mich so kompliziert, ich brauche es gar nicht probieren, weil ich bin nicht so ein guter Mensch. Ich meine, du bist Pastor, ne, du kriegst es bestimmt hin, aber hey, mit allem Ganzen, das schaffe ich nicht. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du den wahren Glauben erfährst, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Dass es nicht heißt, einem Buch zu folgen im Sinne von Gesetzen und Regeln, sondern es heißt, der christliche Glaube bedeutet, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Und woran erkennst du, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hast? Ist, dass du merkst, dass du ein Leben hast, das frei ist von Schuld. Dass du ein Leben hast, das frei ist von Ängsten, weil Gott dir seinen Frieden schenkt. Und wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich erlebt hast und diesen Frieden und diese Freiheit noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dir heute Morgen die Chance geben, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, der ist da mitten unter ihnen. Ich glaube, Gott ist heute Morgen hier. Und während alle Augen für einen kurzen Moment noch geschlossen sind, möchte ich dich einladen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!